Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich sehr, dass ich heute bei euch wieder einmal mehr in Bern sein darf. Schön, euch alle zu sehen. Ja, es ist ein Geschenk, dass wir gemeinsam Gottesdienst haben dürfen in einer Zeit und auf einer Welt, die das ja eigentlich gar nicht gerne sieht und am liebsten doch direkt alles verbieten würde. Und man hat manchmal das Gefühl, es dauert irgendwie nicht mehr lange. Aber es ist ein Geschenk, dass wir diese Stunde nun auskaufen dürfen zu seiner Ehre. Und ich darf auch noch einmal ganz kurz mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, ich will dir danken, dass wir diese schönen Lieder singen durften und auch für diese Worte, diese schönen Worte in der Einleitung. Ja, dass wir uns auch nicht zu sorgen brauchen angesichts der genannten Dinge und auch sonst, Herr. Alles liegt in deiner Hand, auch unser Versorgen, dass es uns gut geht. Nach wie vor genießen wir absoluten Luxus hier in der Schweiz, Herr. Da danken wir dir, dass wir das immer noch so genießen dürfen. Und all das wollen wir auch zu deiner Ehre tun, Herr. Paulus sagt ja, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und ich will dich nun bitten, Herr, dass du uns einfach einen ruhigen Geist gibst, eben vertrauend auf dich, dass du uns die Herzen öffnest, dass du uns die Augen öffnest, die Ohren. Wir sind so abhängig von dir, Herr. Ohne dein Erhalten würde das ja alles gar nicht funktionieren. Und ich bitte dich, dass wir so jetzt wachsen dürfen und gestärkt werden dürfen für unser Leben, in unserem Alltag, am inneren Menschen, Herr. Wir danken dir dafür. Verherrliche du dich, wir loben und preisen dich. Amen. Ja, einmal, es ist schon einige Jahre her, da durfte ich im Rahmen der Bibelschulausbildung in Breckerfeld in der Schweiz, also im Kanton Graubünden, im Jugendhaus Sevis ein Praktikum absolvieren. Und als ich dann aus dem Zug stieg, da, es war schon später Nachmittag, da traf der Praktikumsleiter ein und anschließend fuhren wir dann gemeinsam zu diesem Freizeithaus. Die Anlage ist ja ziemlich groß für die, die es kennen. Das hat mehrere große Gebäude und unterirdisch sind die alle mit so Korridoren, mit Gängen verknüpft. Der Praktikumsleiter zeigte mir noch an diesem späten Nachmittag all die verschiedenen Häuser und er eilte mit mir durch diese unterirdischen Korridore und Gänge. Und bei einem Raum hat er dann gesagt, morgen um 7 Uhr findet hier das Frühstück statt. Ich kam nie bei diesem Frühstück an. Planlos irrte ich da umher in diesen Untergründen dieses Gebäudekomplexes und alles sah irgendwie gleich aus. Orientierungslos, hin und her getrieben. Ja, geht es jetzt hier lang oder geht es jetzt doch hier lang? Und dieses Bild meiner Orientierungslosigkeit in diesem Freizeitheim, das passt vielleicht so als Einstieg zu unserem Thema heute Morgen. Und wir versuchen, das auch so etwas durchzuziehen. Das Thema heute Morgen, es lautet Endzeit erkennen und verstehen. Und da wollen wir einen ersten Punkt uns anschauen. Licht in der Dunkelheit. Licht in der Dunkelheit. Ja, was ist dieses Licht? Die bekannte Stelle gibt uns Antwort. Da wollen wir uns zunächst auch drin aufhalten in diesem Vers aus 2. Petrus 1, Vers 19. 2. Petrus 1, 19. Hier heißt es, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dieses Licht in der Dunkelheit, Es hat einen Namen, und zwar das prophetische Wort. Das Licht des prophetischen Wortes. Und wir lasen es. Das ist absolut sicher. Es ist absolut gewiss. Völlig gewiss. Ja, wo haben wir uns auch schon gefragt, in vergangenen Stunden, die wir gemeinsam haben durften, wo auf dieser Welt gibt es noch hundertprozentige Gewissheit? Die Gewissheiten, die scheinbaren Gewissheiten, die wir mal so hatten, diese Selbstverständlichkeiten, sie schwinden. Vieles, von dem wir dachten, das ist unumstößliche Normalität, wird in 24 Stunden gefühlt auf den Kopf gestellt. Die sind heute nicht mehr normal. Und vielleicht wühlt dich das auf. Wir sagen ja so oft, früher war alles besser. Da steckt doch diese Sehnsucht mit drin. Vielleicht wühlt dich das auf. Ja, wo auf der Welt gibt es noch Gewissheit? Meine Lieben, das prophetische Wort ist es. Und da haben wir einen Unterpunkt, einen ersten zu diesem Licht in der Dunkelheit und der Unterpunkt dazu, der erste, unumstößlich sicher. Wir leben in einer Zeit des Durcheinanders, eine Zeit, wo es wirklich immer dunkler wird, eine Zeit der unterirdischen Korridore, könnten wir sagen, der unterirdischen Gänge, Unsicherheit. Ja, wo geht's jetzt lang? Du fühlst dich vielleicht gestresst, innerlich unruhig, eben aufgrund auch so ein bisschen gepeitscht von dem, was alles läuft und was kommt. Antriebslos vielleicht, lustlos, vielleicht auch in Bezug des geistlichen Lebens. Das geht ja oftmals Hand in Hand. Das Forschen in der Bibel bleibt vielleicht auf der Strecke. Besonders in den Medien ist ja viel Panik bei all den Warnungen, auch von Wetterberichten und so. Da ist es fast schon ein Wunder, dass wir noch leben. Ja, sind wir vielleicht auch deshalb umhergetrieben? Reißt uns das irgendwie mit? Und so lässt es sich wohl kaum aus- und durchhalten bis zur Entrückung. In Angst, in Bange. Und da stellt sich nun die Frage, ja, wie können wir durchhalten? Wie können wir dranbleiben? Was können wir tun, um den Mut nicht zu verlieren? Bei all den Wellenbädern der Gefühle, diesen geistlichen Krisen, Durchhänger, die wir ja manchmal haben. Es ist unumstößlich sicher, das prophetische Wort. Aber warum ist das eigentlich so? Wir haben uns das auch schon mal angeschaut, für die, die sich erinnern können. Hier ist es so wunderbar, wenn wir den Blick auf den Autoren des Wortes Gottes richten, auf Gott selber. Und Gott, er zeigt, dass er wirklich derart über all dem überlegen ist. Diese Überlegenheit können wir fast nicht ausdrücken. Jesaja 46, 10. Jesaja 46, 10. Da finden wir den Autoren dieses prophetischen Wortes. Und da heißt es: Ich verkündige von Anfang an das Ende. Das ist unglaublich. Und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist, ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich liebe diesen Satz. Gott ist der Einzige, der das sagen kann. Was mir gefällt, werde ich vollbringen. Bei uns Menschen ist es immer so, so der Herr will und wir leben, können wir dies und jenes tun. So der Herr will, werden wir Auto fahren heute Nachmittag, einen Ausflug machen. Gott kann sagen, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Absolut mächtig. Und wir sagten es schon mal, Gott sieht Adam und die Wiederkunft Jesu auf einen Blick. Auf einen Blick. Und uns Menschen fällt es oftmals schon schwer, Dinge eines Tages zu ordnen oder uns zu überlegen, wenn es an diesem Tag drunter und drüber geht. Wenn wir nicht mehr wissen, ja, wo unser Kopf ist, wenn alles so ein Durcheinander war. Gott, er sieht alles in einem Blick. Und somit gibt es doch auch keinen besseren Ratgeber und Offenbarer als der lebendige Gott selber. Da ist keiner. Und so herrlich sichtbar wird das besonders ja im Buch Offenbarung, beispielsweise in Kapitel 16, Vers 17. Da heißt es in Offenbarung 16, 17, und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft. Und es ging eine laute Stimme aus dem Tempel des Himmels vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Da kommt dann also eines Tages diese feierliche Ankündigung aus diesem Thronsaal, es ist geschehen. Es ist geschehen, das steht aber heute schon so da. Das ist ja interessant. Das ist noch in der Zukunft und dennoch ist es bereits schon oder ist es auch in der Vergangenheit berichtet in gewisser Art und Weise. Meine Lieben, das zeigt uns, Gottes Ratschläge erfüllen sich. Hier mit der siebten Zornesschale, die ausgegossen wird und dann herrlich über Kapitel 17, 18 und dann in die Wiederkunft des Herrn Jesus einmündet. Es ist geschehen. Für Gott ist es so, als wäre das so schon geschehen. So real und sicher ist es, dass sein Wort sich erfüllt. So sicher ist es, dass alles in der Zukunft in der 1:1 Erlebnisform, Johannes hat das ja alles im Geiste erlebt. So sicher ist es, dass sich das erfüllt. Warum ist das so? Eben, Gott sieht Adam und Eva, er sieht Anfang und Ende, Adam und die Wiederkunft Jesu oder auch noch viel weiter darüber hinaus mit einem Blick. Er sieht sämtliche Erfüllungen schon heute. Und es ist doch interessant, überhaupt eben das Buch Offenbarung. Gott hätte ja das so machen können, er hätte ja einfach den Johannes sich nehmen können und sagen können, setz dich hierher und hör auf meine Worte. Er hätte ihm all das in gesprochenem, also in Textform offenbaren können. Oder eben auch schriftlich einfach irgendwie einen Brief ihm aus dem Himmel runterfallen lassen oder so. Aber nein, Gott hat das so gemacht, dass er vor den Augen des Johannes, dass er das alles abgespielt hat. Johannes hat das 1:1 eben miterlebt. Also nicht nur Texte festgehalten, sondern auch Bewegungsabläufe. Das ist durchlebte Realität in der Zukunft. So sicher ist es, dass das biblisch-prophetische Wort sich erfüllt. Und da könnten wir sagen, da sitzt jede Handbewegung. Johannes erlebte das, er hatte Anteil mit seinen Brüdern, Kapitel 1 in Offenbarung. Also er war in der Zukunft dabei, mittendrin. Statt nur dabei. Da kann man die Gewissheit des prophetischen Wortes doch einfach nur bestaunen. Und könnten wir es noch mehr beweisen oder zeigen, wie real es ist, als Gott das hier macht? Das ist unmöglich. Oder denken wir an den Berg der Verklärung, die Jünger da, der Petrus, der kann schreiben, es ist gewiss hier in 2. Petrus 1, 19, ja klar, er hat mit eigenen Augen den Elia gesehen. Er hat mit eigenen Augen den Mose und den Herrn Jesus gesehen, völlig Licht durchglänzt. Er sah Zukunft in der Realitätsform dort auf diesem Berg der Verklärung. Es ist absolut gewiss, schreibt er deshalb in 2. Petrus 1, Vers 19. Und wir merken, wir können Worte Gottes nicht noch fester machen, als sie sowieso schon sind. Gott macht das in seiner Art und Weise. Und ja, warum tut er das? Damit wir erkennen, damit du und ich erkennen. Und dieser Gott gibt uns nämlich das Licht des prophetischen Wortes, damit wir erkennen, damit wir uns auskennen. Bei ihm ist das alles schon Realität und deshalb eben unumstößlich sicher. In seinem Wort zeigt Gott, wie er alles zu seinen Zielen hinlenkt, zu seinen Zielen hinwirkt. Und wenn wir dann in 2. Petrus 1, 19 weiterlesen, heißt es, und das ist der zweite Unterpunkt, achtet auf das prophetische Wort. Ihr tut gut daran, darauf zu achten. Gewissheit, erkennen, sich auskennen, das verschafft uns Ruhe. Das gibt Friede. Gott hat alles in seinen Händen und deshalb fragt er uns, studierst du das prophetische Wort? Oder liest du die Bibel auch heilsgeschichtlich? Wie Gott verfährt mit Israel, wie er das macht mit den Nationenvölkern, mit uns als Gemeinde, dem Leib Jesu? Oder liest du die Bibel vielleicht einfach nur in Anführungsstrichen? Liest du die Bibel nur persönlich und auf dich bezogen? Sollte das der Fall sein? Und ja, das ist auch wichtig, das braucht es auch. Aber oftmals wird eben die andere Seite vergessen. Sollte das der Fall sein, dann wirst du wohl bildlich gesprochen auch nie beim Frühstück ankommen. Das führt nämlich zu Orientierungslosigkeit. Das führt zu Ängsten. Das führt zu diesen Wellenbädern der Gefühle. Die Bibel immer nur praktisch anzuwenden, das hat ungute Folgen. Es braucht alles. Und natürlich gehört es eben deshalb dazu, die Bibel als Leitfaden durch die Welt- und Menschheitsgeschichte hindurch zu lesen mit dem herrlichen Zentrum Jesus Christus. Auch für die heutigen Tage, der Kompass Gottes für dich. Die Bibel ist der Heilsplan Gottes, der alles überblickt, Anfang und Ende. Und diesen Plan hat er uns gegeben, damit wir wissen, damit wir wissen, damit wir durchhalten, eben nicht wild hin und her getrieben sind. Darauf zu achten heißt, sich gewisslich damit auseinanderzusetzen, so wie es Paulus zu Timotheus sagt in 2. Timotheus 2, Vers 19. Entschuldigung, 2. Timotheus 2, Vers 15. Da heißt es, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und dieses Wort teilen hier wird oftmals ausgelegt als austeilen, also richtig auszuteilen. Eifrig danach zu streben, sich Gott als bewährt zu erweisen, sein Wort zu forschen, in der Reife zu wachsen, zu standhaften Männern und Frauen Gottes, auch in der heutigen Zeit. Aber hier steht als Teilen eben das Wort orthotomeo. Und das bedeutet auch, es richtig zu schneiden. Welche Bibelstelle gehört wohin? Da kein Durcheinander zu machen. Nicht einfach zu sagen, Israel ist jetzt ersetzt durch die Gemeinde oder so, sondern wohlweislich zu sehen, diese Stelle gehört zu Israel, diese Stelle gehört in die große Trübsal, diese Stelle gehört da, das gehört hierhin und das ist unsere Verheißung. Wer Mühe hat mit dem Wort schneiden, jeder von uns, der Schweineschnitzel und Pommes isst, der schneidet das Wort auch. Weil da schneiden wir dann ja die Speisegesetze, die für Israel galten. Und das dürfen wir somit ja auch tun, natürlich. Wir dürfen das genießen. Also es richtig zu schneiden, sich Gott als bewährt zu erweisen. Herr, hilf mir, dass ich mehr erkenne, diese Unterscheidungen machen darf und haben darf und sehen darf. Was gehört wohin? Ich will in deinen Gedanken wachsen. Und das verschafft Klarheit bei all diesem medialen Wirrwarr. Und nun sagt uns 2. Petrus 1,19 auch noch, bis wann wir dieses Licht brauchen. Und das ist der dritte Unterpunkt. Bis der Tag anbricht. Ja, was heißt das? Bis es hell wird. Wir lasen in 2. Petrus 1,19 eben, ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht. Was bedeutet nun dieses Wort Tag? Tag wird es immer wieder. Aber Tag hier bedeutet die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, sein Königreich auf Erden, das messianische Königreich. Bis zur Wiederkunft Jesu braucht es das Licht des prophetischen Wortes. Und was ist es somit heute? Was herrscht zur Zeit des Buches Offenbarung? Dunkle Nacht. Dunkle Nacht. Als Christus geboren wurde, da wurde es ganz kurz hell. Da ging die Sonne der Gerechtigkeit ganz kurz auf in Israel. Ein helles Licht ist aufgeleuchtet. Und seit Christus in den Himmel fuhr, ist in Israel und darüber hinaus in der ganzen Nationenwelt wieder Nacht. Und diese Nacht schauen wir uns dann im zweiten Punkt an. Wir haben zwei Hauptpunkte. Nacht. Und Christus, 2. Petrus 1,19, kommt als der Morgenstern wieder. Ja, der Morgenstern, das ist das erste Licht, das am dunklen Himmel dann erkennbar wird. Zuvor bleibt es dunkel. Nochmals als Erinnerung. Wichtig für uns als Leib Christi, die wir in Christus sind, ist in dem Kontext natürlich 1. Thessalonicher 5, Vers 5, wo Paulus uns sagt, wir aber gehören nicht der Nacht an, wir sind Kinder des Tages. Herrlich, mit Jesus ist es in unserem Leben bleibend hell, bleibend hell. Und 2. Petrus 1,19 bezeichnet also das prophetische Wort als Licht an einem dunklen Ort. Das Licht, es dient bis zur Wiederkunft Jesu. Und darauf zu achten heißt eben demnach zu erkennen, Orientierung zu haben. Da möge es auf dieser Welt drunter und drüber gehen. Da können Dinge kommen, die stellen all das, was wir gemeinsam bisher erlebt haben, in den Schatten. Da werden Dinge übereinander geworfen und umgekrempelt. Wir haben Orientierung. In der großen Nacht damals, wenn wir uns das so bildlich vorstellen, da fanden die Hirten das Ziel. Ja, weshalb? Weil sie auf das Licht des Sternes geschaut haben, dem Stern von Bethlehem. Sie waren ausgerichtet, hatten das Ziel vor Augen, hatten Orientierung. Und passend können wir sagen, das Licht des prophetischen Wortes, es führt immer und über Jesus Christus. Die Hirten kamen zu Christus. Und für uns als Gemeinde ganz direkt heißt das natürlich auch der Blick auf das Licht der baldigen Entrückung. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 4,18: So tröstet nun einander mit diesen Worten. Absolut herrlich. Dann sind wir alle Zeit bei Jesus. Achten wir auf das Licht der biblischen Prophetie. Und nun kommen wir zum zweiten Punkt. Darauf zu achten heißt eben auch, nicht nur auf das Positive zu schauen, auf das aus unserer Sicht Positive zu schauen. Bei Gott ist ja das manchmal so ganz anders. Was wir als negativ oder positiv betrachten, oftmals ist das für ihn Mittel zum Zweck und es führt letzten Endes zum Guten. Das schauen wir uns nun an. Es geht auch darum, bewusst auf das Negative zu schauen, auf das Böse zu schauen. Da sagt uns das prophetische Wort so viel dazu. Das Licht brauchen wir nämlich nicht dort, wo es hell ist, sondern eben dort, wo es dunkel ist. Und das prophetische Wort gibt uns Licht für alle dunklen Wege. Und da sehen wir schon, wie fatal es ist, wenn Gemeinden oder Leute sagen, Offenbarung brauchen wir nicht, Schwarzmalerei, es muss uns heute gut gehen. Völlig fatal. Und das führt uns nun zum zweiten Punkt, heilsgeschichtliche Nacht. Ja, viele Menschen haben Angst im Dunkeln, besonders Kinder, ich sehe es auch immer wieder bei den unseren, sie brauchen immer wieder ein kleines Licht, um einzuschlafen. Und manchmal, da staune ich dann auch, wenn sie im Tiefschlaf sind und ich das Licht lösche, dann geht's nicht lange, weinen sie trotzdem. Die merken das irgendwie. Ja, für uns Menschen, da ist es ja unangenehm, im Dunkeln zu sein. Teils ist es sogar gefährlich, wenn wir uns im Dunkeln aufhalten. Ja, wer nutzt Dunkelheit? Wer nutzt das? Sie wird genutzt von Dieben, Gaunern, die nutzen die gerne. Man weiß nicht, wem man begegnen wird und vielleicht geschieht es auch, wir treten in ein Loch, wir gehen in irgendwas hinein und oftmals fragen wir uns doch, wenn wir so allein im Wald unterwegs sind, zum Beispiel, ist da irgendjemand im Gebüsch, der mich ausrauben will? Da sind noch die Schatten, das ist also unheimlich. Und ganz das Gegenteil ist es doch, wenn der Weg herrlich und hell beleuchtet ist, da fühlen wir uns wohl, angenehm, sicher. Und ein solches Licht gibt uns das prophetische Wort. Das ist nicht so eine kleine Taschenlampe, sondern das ist ein Flutlicht. Das Licht biblischer Prophetie beleuchtet uns die unterirdischen Korridore. Sie zeigt alles Böse, all das, was noch geschehen muss, auf und das ganz unverblümt. Und wir Schweizer wissen ja oftmals so, dass wir Negatives einander nicht so gerne sagen, lieber doch noch gute Worte verwenden. Das Schöne bei der Bibel ist, sie ist ehrlich, sie ist klar, sie ist direkt. Da weiß man stets, woran man ist. Und wir haben Licht erhalten auf unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel die Gleichnisse, wir nennen das die Himmelreichsgleichnisse aus Matthäus 13. Also ein erster Unterpunkt zu diesem zweiten Hauptpunkt, heilsgeschichtliche Nacht. Die Himmelreichsgleichnisse aus Matthäus 13. Betrachten wir sie doch mal mit diesem Licht des prophetischen Wortes. Und da stellen wir uns die Frage, ja, warum überhaupt Gleichnisse? Warum hat Jesus überhaupt in Gleichnissen gesprochen? Also ihr merkt, Sich gewisslich mit dem Wort auseinanderzusetzen, heißt immer wieder auch zu hinterfragen. Nicht im abschätzigen Sinn, sondern im positiven Sinn. Zu hinterfragen. Warum? Was war der Kontext? Damals, als Jesus geboren wurde, er aufwuchs, diente, seinen Leidensweg bestritt, da taten ja nur Minderheiten Buße in Israel. Jesus wuchs in einem total feindseligen, von ihm geliebten Israel auf. Und nur wenige haben sich umgesinnt angesichts der Predigt von Jesus, Matthäus Kapitel 4, das Königreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ja das Gegenteil getan. Sie unterstellten Jesus, da sehen wir manchmal die Dimension nicht, dass die Wunder, die er wirkte, im Namen des obersten Dämons gewirkt waren, von Beelzebul. Dabei kannten sie das Alte Testament auswendig und sie wussten deshalb haargenau, dass in Bezug dieses Königreiches das Wunder sind, die nur der Messias tun kann. Das wussten sie. Sie wussten all die Schriftstellen auswendig. Und da sehen wir, das war nicht einfach Unkenntnis und aus Unkenntnis die Ablehnung des Sohnes Gottes. Das war bewusste Rebellion. Genauso wie heute bewusst gegen Gott rebelliert wird. Und wichtig ist noch, schon durch das ganze Alte Testament, da war dieses Königreich mit Israel ja das Ziel Gottes. Weil er wollte mit Israel die ganze Menschheit erreichen. Und das riss mit dem Wechsel in die Evangelien ja auch nicht ab. Damals Buch Maleachi, das war ja dann der absolute Tiefpunkt Israels. Gott sagte sogar jetzt in meinen Worten, dieses Altarfeuer braucht ihr gar nicht anzünden, das ist reine Ressourcenverschwendung. Ich sage euch, ich habe euch geliebt. Ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Absolut abschätzig. Tiefstes, absoluter Tiefpunkt. Und dann müssen wir uns vorstellen, 400 Jahre Schweigen Israels oder Schweigen Gottes gegenüber Israel zwischen Maleachi und Matthäus. Das Volk, das stets durch Reden Gottes gelebt hat, das waren sie sich gewohnt. 400 Jahre kein Wort Gottes. Absolut grausam. Und dann im Buch Matthäus heißt es bei Zacharias, ja, Zacharias, der Name, heißt Gott erinnerte sich. Und da merken wir, Matthäus knüpft ans Alte Testament an. Da geht das nahtlos weiter. Gott erinnerte sich an Elisabeth, den Eid Gottes. Mit wem hatte Gott den Eid? Ja, mit seinem Volk. Das geht nahtlos wie ein roter Faden einfach weiter. Nur Minderheiten haben Buße getan im Alten Testament, wie auch in den Evangelien. Und deshalb begann Jesus als Gericht in Gleichnissen zu sprechen. Und die brennende Frage ist natürlich nun, ja, über was hat er nun im Kontext gesprochen? Um was ging es überhaupt? Es ging, wir wissen, besonders im Matthäusevangelium natürlich um Israel, natürlich auch Lukas, Markus in bestechender Art und Weise. Jesus wurde ja gekreuzigt als König der Juden. Als dieser wurde er auch schon geboren. Und was war nun in diesem Kontext die Erwartung der Gläubigen, die an Jesus festgehalten haben? Ja, sie haben erwartet, jetzt ist der Messias da, jetzt kommt das Königreich. Nun, viele sehen die Bedeutung der Gleichnisse als positiv. Also Christus predigt in den Augen vieler in Gleichnissen, um zu zeigen, an was allem das Reich im positiven Sinne gleicht. Und da lasse ich euch gerne stehen. Ich habe da einfach eine andere Meinung. Ich glaube das nicht. Prüft es mal, wenn ihr mal eine ruhige Stunde oder zwei Stunden oder je nachdem, wie lange das braucht, betet und prüft es. Ich glaube das nicht. Denn dass dieses Reich kommt, das wussten die alttestamentlichen Propheten, das wusste ein Hesekiel, das wusste Jesaja, da finden wir alle Details dazu. Die Emmaus-Jünger, die wussten das, die haben darauf gewartet. Apostelgeschichte 1,6, auch die Apostel, die haben ihn gefragt, ja, wann richtest du das jetzt auf? Es muss doch jetzt kommen, dieses Königreich. Also, dass das kommt, war kein Geheimnis. Warum sollte Christus in Gleichnissen über Tatsachen sprechen, die allgemeinhin bekannt waren? Vielmehr, glaube ich, zeigt Jesus nun in Form dieser Gleichnisse die Zeit der Verblendung Israels auf. Das war nämlich unbekannt. Das wusste keiner. Deshalb waren die Emmaus-Jünger so enttäuscht. Die sagten ja, der ist jetzt gestorben, auf den wir unsere ganze Hoffnung gesetzt haben. Der negative Verlauf war unbekannt. Ja, wann richtest du denn nun endlich dein Königreich auf? Es ist nicht eures, Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. Drei Beispiele, warum ich glaube, dass die Gleichnisse negativ zu verstehen sind. Wir können mal aufschlagen, Matthäus 13, 33. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Ich frage euch, das ist doch nichts Positives. Sauerteig steht doch in der ganzen Bibel immer für Bosheit, für falsche Lehre, für Ungutes, was da drunter gemischt wird. Und Paulus in 1. Korinther 5, Vers 6 sagt, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Wieso sollte es hier nur bei den Gleichnissen positiv gemeint sein? Das Reich der Himmel, dieses Königreich, gleicht einem Reich, das hat gut angefangen. Und wurde dann aber durchsäuert. Jesus ist geboren. Es war alles bereit für das Königreich, nahm aber ganz einen anderen Lauf. Damals in der Gegenwart und auch in der Zukunft, wenn es mit Israel heilsgeschichtlich weitergeht, da ist das doch genauso, auch in der Zeit der Offenbarung, durchsäuert. Dann das Beispiel Senfkorn aus Matthäus 13, 31. Dieses Gleichnis zeigt uns dieses schnelle Wachstum des Reiches. Und wenn wir uns an Senf erinnern, Senf wird vielleicht maximal 2 Meter groß, etwa so wie Raps. Was wir hier lesen, ist aber die Größe eines Baumes mit Verästelungen, wo Tiere, Vögel drin nisten. Eine herrliche Parallele dazu ist Daniel 4, der Traum Nebukadnezars, der genau gleiche Wortlaut, genau gleich. Ja, bei Nebukadnezar und seinem Hochmut ist das ja nicht positiv zu verstehen. Und interessant ist, Senf ist ein schnell wachsendes Gewächs, innert Kürze erntereif. Man will aber, ich habe mir das sagen lassen von einem Gärtner, wenn man Kohlgewächse anbaut, will man kein Senf in diesem Garten haben, weil Senf ein potenzieller Übertrager der Kohlhernie ist. Also dieses Gleichnis zeigt uns augenscheinlich eine Entartung. Und das führt uns dann noch zum letzten Beispiel, Matthäus 13, 24 bis 30. Das Gleichnis des Weizens und Unkrauts. Und da lesen wir Verse 24 bis 30. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in den Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Wir sehen hier auch wieder, es hat gut angefangen. Da wurde guter Same gesät. Aber wir sehen doch aufleuchtend die damalige Gegenwart, die Entwicklung der Zeit über die Beiseitesetzung Israels weiter bis hin zur Ernte. Und beim Weizen und Unkraut heißt es, das Reich gleicht einem Menschen, der guten Samen sät. Und da machen viele hier einen Punkt. Aber im gleichen Atemzug heißt es, dass ein Feind kam und Unkraut säte. Das Reich gleicht also nicht nur dem, der guten Samen sät, sondern es kam ein anderer und er hat schlechten Samen gesät. Und der Sämann kommt und nicht alle Samen fallen auf guten Boden, sondern da fallen Samen auch in die Dornen und Disteln. Auch der Feind sät, haben wir hier in Vers 25 gelesen. Wir halten fest, die Gleichnisse zeigen den Verlauf dieses Reiches, dieser negative aus meiner persönlichen Sicht, und der war tatsächlich ja unbekannt. Und so gibt uns hier jetzt als Beispiel das Licht des prophetischen Wortes eben Licht für den Verlauf der heilsgeschichtlichen Nacht. Wir wissen nun, da wächst Ungutes. Und das führt uns zum letzten Unterpunkt: Zeit der Nacht. Und es ist überhaupt der letzte Punkt, Zeit der Nacht. Wir könnten sagen, die Endzeit. Diese Nacht begann spätestens mit der Himmelfahrt Jesu weg vom Ölberg oder auch schon mit der Kreuzigung oder wie man will. Und sie endet mit der Wiederkunft. Und wer ist nun in der Nacht, wenn nicht wir? Nein, die ganze Nationenwelt und Israel. Das Unkraut wächst aber weiter, das haben wir gelesen. Und zwar auch im jetzigen Gnadenzeitalter. Wir leben in einer Zeit der Ausreifung des Bösen. Und das zeigt uns dieses Licht. Jesus sagt: Lasst das Unkraut wachsen. Wenn wir uns den Charakter dieser gegenwärtigen Zeit in Erinnerung rufen, Satan, der da einflussreiche Personen gebrauchen will, um die Menschheit zu verführen, diesen Abfall voranzutreiben. Wir wissen, der Teufel ist der Gott dieses Zeitalters, 2. Korinther 4, Vers 4. Oder Galater 1, Vers 4 sagt auch, der gegenwärtige böse Weltlauf. Wir sehen die Gemeinheiten der Menschen gegeneinander, all das Unrecht, das tobt auf der Welt, Politiker, die Dinge im Schilde führen und so weiter. Jesaja hat das auch schon mal ausgedrückt in Bezug auf Israel und die Völkerwelt in Jesaja 65,2. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Und wir wissen ja, dass da finstere Mächte in der Jenseitswelt am Werk sind. Daniel 10 oder Römer 13, 12. Die Nacht ist weit vorgerückt. Was erwarten wir, was erwartest du von dieser Welt? Wäre es nicht eigenartig, es würde alles gut laufen, alles wäre wunderbar, wir hätten null Identifikation mit dem Wort Gottes. Was erwartest du von Regierungen? Was erwartest du, wenn die Bibel das alles so klar zeigt? Es ist die Zeit der Verführung. Sehen wir überall in der Welt. Und da fragen wir uns, durchhalten aber wie? Meine Lieben, wir haben Orientierung in dieser Nacht. Wir kennen uns auch in den unterirdischen Korridoren und Gängen aus. Was ist das für ein Privileg? Und dazu kommt, in 1. Korinther 2 heißt es ja, ich glaube 9 und 10, dass kein Mensch die Gedanken Gottes kennt. Kein Mensch. Und dann heißt es, als nur der Geist Gottes, der in ihm ist. Kein Mensch kennt die Gedanken Gottes, als allein der Geist Gottes. Und dieser Geist, der die Gedanken Gottes kennt, der lebt in dir und mir. Das ist doch gewaltig. Was für ein Privileg und wie oft unterschätzen wir das. Und somit brauchen wir nichts oder vor nichts überrascht zu sein. Und das heißt auch, das haben wir auch schon mal erwähnt, das heißt aber auch, dass wir uns nicht aufregen. Wir werden das auch nicht verhindern können. Wir werden keine globale Veränderung zum Guten dieser Welt irgendwie schaffen. Wir würden ein Burnout bekommen, würden wir das versuchen. Das ist absolut unmöglich. Wir müssen klein denken. Dort, wo du lebst, wo Gott dich hinstellt, mich hinstellt, einfach mit Jesus zu leben, ihm treu zu sein, für die Menschen in deinem Umfeld da zu sein und Zeugnis zu sein. Aber da im großen Stil mit Fackeln da vors Bundeshaus oder irgendwie, das ist doch gar nicht unsere Aufgabe. Ruhig sein, im Stille sein, das Leben im Glauben führen zu dürfen, das ist das Gebetsanliegen, was Paulus uns nennt, im Stille. Oftmals geschieht das dagegen Ankämpfen auch, und ich sage nicht, dass ich das erkannt habe, ich rege mich auch auf und so. Aber oftmals geschieht das dagegen Ankämpfen auch deshalb, weil wir die Schrift eben zu wenig kennen. Weil wir uns oftmals zu wenig mit diesen Dingen auseinandersetzen und wir auch so oft ein zu geringes Bild der Sünde haben. Da denken wir schnell so oberflächlich, was Sünde in der Grausamkeit überhaupt bedeutet. Und das hat leider, und das sind wir wohl alle irgendwo, mit Unreife hat das zu tun. Die Bibel nicht zu lesen, das bringt große Schwierigkeiten. Und das sage ich genauso zu mir. Ich will das Wort in die biblische Prophetie studieren. Herr, gib mir Gnade dazu. Und es darf uns ermutigen, dass doch alles, auch die schrecklichen Dinge, die da laufen, wie wir sie auf der Welt vorfinden, dass wir uns da auskennen dürfen, dass wir das wissen. Das haben viele Menschen nicht, die haben Angst, die wissen nicht, was da vor sich geht. Es muss so kommen. Und letzten Endes, wie das Gleichnis des Unkrautes andeutet, kommt es zur Ernte. Und das ist auch nochmal so als Abschluss für uns heute Morgen. Ich finde das so unendlich befreiend. Eben, gewisse von uns sind auch eher so die, die sich schneller aufregen, da gehöre ich mit dazu. Jesus sagt, das Unkraut muss wachsen bis zur Reife. Und da dürfen wir doch auch angewendet für uns mit einstimmen und sagen, ja, wir dürfen das wachsen lassen. Das ist doch auch schön. Stellt euch vor, wir müssten da, das wäre ja, wir dürfen einfach Jesus vertrauen, wachsen lassen. Kommt schon gut. Und es kommt gut. Ja, bis wann? Bis zur Ernte. Und diese beginnt wann? Nicht erst übrigens bei der Wiederkunft. Wir finden die Ernte nämlich in Offenbarung 14, 14 bis 16 und das ist auch die letzte Bibelstelle. Offenbarung 14, 14 bis 16. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und auf der Wolke, und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Ja, was entdecken wir hier? Das geschieht noch bevor Jesus wiederkommt, weil er wirft seine Sichel auf die Erde. Das heißt, wohl, dass die Gerichte der Trübsalzeit, der zweiten Hälfte bis zur Wiederkunft, die Zeit der Ernte ist, die Zornesschalen zum Beispiel. Und natürlich gehört die Wiederkunft da mit rein. Also wir sehen, der Zeitpunkt der Ernte steht fest, unauslöschlich fest in der Agenda Gottes. Und das heißt, die Gerechtigkeit liegt völlig in den Händen des Gerechten, die sich haben durchbohren lassen für die Menschen. Und so können wir gesamthaft sagen, wir dürfen einfach gelassen sein. Gelassen sein, weil wir wissen, dass letzten Endes alle Schachzüge Satans dazu dienen, dass Gott sich noch mehr verherrlicht. Die dunkelste Stunde war, als Christus am Kreuz starb, verlassen von allen Menschen. Dadurch verherrlichte sich Gott am allermeisten. Und jemand sagte ihm also passend, Vertrauen heißt ein Leben ohne Restrisiko. Und Spurgeon sagte, dem Herrn im Licht zu vertrauen ist einfach. Dem Herrn im Dunkel zu vertrauen, das ist wahrer Glaube. Er wird es gut machen und er wird auch nicht halbpatzig ernten. Das ist eine ernste Sache. Und in dem Moment, wo das geschieht und wenn er kommt, da wird für einen jeden von den Seinen absolut die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Über alle Dinge, die waren und Gemeinheiten, die da waren. Gott macht alles gerecht und führt alles zum Guten. Amen. Amen.